werde den Bibeltext lesen, aus Matthäus 5, Verse 17 bis 26. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Die Bergpredigt wird ja häufig als die wichtigste Predigt oder Rede von Jesus bezeichnet, wo wir die Essenz von dem hören, wofür er steht. Sehr komprimiert, sehr intensiv legt er hier seine Lehre dar und seine Idee vom Reich Gottes. Allerdings ist Jesus gar nicht so leicht zu verstehen. Das ging damals seinen Zuhörern schon so und das geht uns auch heute so. Was meint er hier? Was soll das bedeuten? Der Abschnitt, den wir gerade gehört haben, ist der erste Teil von den sogenannten Gegensatzreden. Davon gibt es 6 Stück. Diese Gegensatzreden stehen in Matthäus 5, Vers 21 bis 48. Und er nennt jetzt 6 Gebote aus dem Gesetz Moses, die damals allen bekannt waren. Und er macht dann damit, was so ein jüdischer Rabbi mit Gesetzen macht, er legt sie aus. Allerdings hat seine Auslegung einen kleinen, aber feinen Unterschied zu den üblichen Auslegungen. Denn er sagt hier, ihr habt gehört, was die Alten gesagt haben, ich aber sage euch und so weiter. Das macht er 6-mal. Er baut hier also tatsächlich einen Gegensatz auf. Und nicht irgendein Gegensatz, sondern ein Gegensatz zum heiligen Gesetz Moses. In diesem Fall zu einem der 10 Gebote, also den Kern dieses Gesetzes. Und er stellt sich damit eigentlich über Mose, was ein Affront ist gegen alle, die was auf Mose halten, auf das Gesetz halten. Er setzt seine Axt an der jüdischen Identität an und hackt mal richtig drauf los. 6 Schläge, bis der Baum fällt. Und das, obwohl er ja kurz vorher sagt, er will das Gesetz ja gar nicht auflösen. Nein, er ist gekommen, um es zu erfüllen. Was heißt das jetzt schon wieder? Schafft er das Gesetz jetzt ab oder nicht? Wir können uns vorstellen, dass seine Zuhörer schockiert sind und dass sie natürlich genau diese Frage mit sich umtragen. Denn je nachdem, wie man die Frage beantwortet, könnte man ihn entweder mit dem Tod verurteilen, als Gotteslästerer, als gefährlichen Sektengründer bezeichnen, oder man denkt sich, vielleicht ist er ja doch ein inspirierter Rabbi, der Recht hat. Aber er setzt hier von Anfang an hohe Maßstäbe und sagt, Mose hat das gesagt, die Alten sagen das, ich aber sage euch. Und wir merken auch von Anfang an, Jesus ist nicht gekommen, um sich Freunde zu machen. Er sagt hier ja gerade heraus, Vers 20, eure Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die da ja mit drumherum standen, die ja hörten, was er über das Gesetz zu sagen hatte, wo sie die Profis drin waren, es auszulegen. Ihr werdet nicht ins Himmelreich kommen, wenn ihr nicht besser und gerechter seid als die Pharisäer. Das ist ein direkter Angriff auf die religiöse Elite seiner Zeit und es ist ein immens, immens hoher Anspruch für alle seine Nachfolger, die er ja gerade erst vorher berufen hatte, bevor er ihnen jetzt diese Rede gibt. Und ich habe das schon beim letzten Mal gesagt, also das Kleingedruckte, das hätten die vielleicht gerne vorher gelesen, die Nachfolger, die zukünftigen. Wie soll das gehen? Wie soll man gerechter sein, besser sein als die Pharisäer? Die Pharisäer waren bereit, eher in den Tod zu gehen, als den Sabbat nicht zu halten. Bis heute stellt sich eigentlich die gleiche Frage, wenn man die Bergpredigt liest. Wie ernst müssen wir Jesus hier nehmen? 100%? Meint er das wirklich ernst, was er hier sagt? Sind seine Ansprüche realistisch? Müssen wir uns nach all dem richten, was er sagt? Ist er der inspirierte Lehrer, Gottes Sohn, der sagen kann, was Wahrheit ist und wir müssen dem folgen? Oder müssen wir ihn vielleicht nicht ganz so ernst nehmen? Schon jemand wie Martin Luther zweifelte daran, dass man die Bergpredigt überhaupt umsetzen kann, dass man sie halten kann. Martin Luther sagte über die Bergpredigt und überhaupt über die Gebote in der Bibel, dass sie dazu dienen, lediglich dazu dienen, dass wir erschreckt werden, gedemütigt werden, verzagt werden und verzweifelt werden. Das ist die Funktion der Bergpredigt. Wir sollen erschreckt, gedemütigt, verzweifelt und verzagt sein. Und wir wissen durch Luthers Biografie, dass er es auf jeden Fall war. Also er war alles das Vier. Und er stellt die gleiche Frage. Warum sagt Jesus diese Sachen? Wer kann das halten? Was sollen wir damit? Dann sind wir mittendrin im Dilemma. Denn entweder sind wir verzagt, erschreckt, gedemütigt und verzweifelt, weil wir merken, dass wir diesen Ansprüchen nicht genügen können, oder wir müssen irgendwie eine Grenze ziehen zwischen machbar und nicht machbar, zwischen realistisch und nicht so realistisch, zwischen die richtigen, wichtigen Gebote und die, die nicht so wichtig sind. Aber wie machen wir das? Reicht da die subjektive Meinung, Erfahrung von mir, dass ich sage, also ich, Fridtjof, ich kann bis dahin kann ich mitmachen, ich halte mal so 80%, da bin ich, glaube ich, schon ziemlich weit gekommen. Reicht das subjektive, mein subjektives Entscheidungsvermögen? Ich habe heute 4 kurze Thesen. Ich habe keine Antworten, ich habe Thesen, was wir damit machen können. Und weil Jesus hier so praktisch redet, will ich es nicht einfach dabei lassen, dass es eine These bleibt, sondern am Schluss gibt es immer eine praktische Frage, über die wir kurz nachdenken und die wir aber eher vielleicht mit nach Hause nehmen können. Also 4 Thesen mit 4 Fragen. Erste These. Bei Jesus gilt, dass Beziehung vor Gesetz kommt. Ihm geht es hier nämlich nicht darum, einfach ein verschärftes Gesetz zu etablieren, was noch härter ist als das Gesetz von Mose, was ja schon kaum jemand halten konnte. Nein, ihm geht es um das Gelingen von Beziehung. Es gibt immer einen Beziehungsaspekt in all diesen 6 Beispielen, wo er diese Gegensätze aufbaut. Und das ist hier ganz eindeutig, dass es einen Beziehungsaspekt gibt. Wenn man jemanden tötet, dann tritt man zumindest kurzzeitig mit der Person in eine Beziehung. Und dieses Gesetz über das Töten ist bekannt aus den 10 Geboten. Und Jesus zeigt uns hier, dass Mord, das Töten von jemand, das ja unter Strafe steht, eigentlich nur die allerletzte Konsequenz davon ist, dass irgendwas zwischen Menschen nicht in Ordnung ist. Das ist ziemlich einleuchtend. Dass Menschen voneinander entfremdet sind. Und wenn man Jesus hier Glauben schenken kann, dann geschieht diese Entfremdung in 3 Stufen oder vielleicht auch mehreren Stufen, aber er nennt jetzt hier mal 3. Die erste Stufe von Entfremdung, die erste Stufe auf dem Weg zum Mord ist der Zorn. Über Zorn wird sehr viel in der Bibel gesagt. Wir hören hier oder bei Jesus hören wir, dass Zorn der Anfang von schlimmen Konflikten ist. Das ist sozusagen der, da wo man über die Kuppe kommt und das Fahrrad so langsam anfängt zu rollen wieder. Der Zorn. Wenn ich zornig werde, hat mein Gegenüber eine Grenze, die für mich wichtig ist, überschritten. Also entweder wirklich physisch überschritten, vielleicht die Autotür, die in mein Fahrrad reinragt, oder verbal oder was meine Werte angeht oder meine Identität. Jemand hat eine Grenze bei mir überschritten und ich reagiere fast automatisch zornig darauf, auf diese Grenzübertretung. Und mein Gegenüber kann das sehen, manchmal auch hören, manchmal auch spüren. Und das führt dann dazu, mein Gegenüber, das diesen Zorn verursacht, entweder besänftigt mein Gegenüber mich oder fühlt sich so provoziert, dass die Person auch zornig wird. Die Ursache ist aber viel tiefer. Die Ursache für Zorn ist immer ein verwundetes Ego. Ein Mensch, der sich nicht gesehen fühlt, nicht geliebt fühlt, nicht geschätzt, nicht geachtet. So ein Mensch wird zornig. Und Jesus sagte, die Konsequenz ist, dass so eine Abwärtsspirale beginnt. Wie du mir, so ich dir. Und dann gelangen wir irgendwann auf die zweite Stufe und das ist die Stufe der Verachtung. Verachtung ist deswegen eine Stufe tiefer im Strudel des Zorns auf dem Weg zum Mord, weil es nicht mehr um einen Moment geht, sondern ich sortiere mein Gegenüber, eine Gruppe Menschen in eine Kategorie ein, die unter mir stehen. Die Person ist nicht so menschlich, nicht so gut, nicht so wertvoll wie ich. Das bedeutet Verachtung. Also alle Autofahrer sind Raser, Egoisten, Umweltverschmutzer und gehören hinter Gittern. Alle Fahrradfahrer sind, weiß ich nicht. Jesus benutzt hier das Wort Nichtsnutz oder auf Aramäisch steht hier Racker. Es ist ein Ausdruck größter Verachtung, wenn man Racker sagt. Das macht dieses Geräusch nach, was man macht, wenn man ausspuckt. Racker. Das ist eigentlich fast treffender als Nichtsnutz, finde ich. Racker. Menschen, gegenüber denen sich mein Zorn in Verachtung gekehrt hat, sind Racker. Nicht Racker, sondern Racker. Es sind Menschen, mit denen man deswegen alles machen kann und alles machen darf. Jede Form von Rassismus braucht Racker, braucht eine Gruppe, die man dehumanisiert, die man verachtet, die nicht mehr so menschlich ist wie die Gruppe, zu der ich gehöre. Und dann kommt die dritte Stufe, die laut Jesus ja mit dem Feuer der Hölle bestraft gehört. Also vielleicht ist es eine Übertreibung von ihm, aber er stuft das ja schon ganz ordentlich ab hier. Eine Steigerung von Zorn und Verachtung ist nicht so ganz eindeutig, warum jetzt hier nahe noch schlimmer ist als Taugenichts oder Nichtsnutz oder Racker. Aber vielleicht ist es einfach das festgelegte Urteil, das man über einen Menschen spricht. Also jemand, der als nah bezeichnet wurde, war jemand, der eigentlich Besseres weiß, aber es trotzdem nicht tut. Also jemand, der einfach überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt. Jemand, der ignorant ist, der egoistisch ist. Jemand, der gegen die Gesellschaft arbeitet, weil er nicht seinen Beitrag leistet mehr, sondern wider besseren Wissens nicht arbeitet oder was auch immer. Man könnte sagen, es ist eine Abwärtsspirale von Zorn zu Verachtung zu Verurteilung. Und Jesus sagt hier, das sind die Vorläufer zum Mord. Alle sind Zeichen für eine fortlaufende Entfremdung, eine Zerstörung von Gemeinschaft zwischen Menschen. Aus dem Gegenüber als Abbild Gottes, und da kommt das ja her, dieses Gesetz von Mose, diese Beziehung zu Gott, die wir aus dem Ersten Testament kennen, da geht es um den Menschen als Abbild Gottes. Aus dem Abbild Gottes wird jemand, dem ich es heimzahlen will, jemand, der nicht so viel wert ist wie ich. Und seien wir mal ehrlich, nicht zu morden reicht nicht wirklich aus, um eine Gemeinschaft zu retten, eine Gemeinschaft zu schützen. Es wäre zwar ein Anfang, wenn wir das Morden komplett sein lassen würden auf dieser Erde, aber es würde Beziehungen wahrscheinlich nicht besser machen. Es gibt diese Abwärtsspirale. Und Jesus richtet seinen Blick hier ganz bewusst auf unser Inneres, um zu zeigen, dass etwas in uns passiert, bevor es zu dieser verhängnisvollen Tat kommt. Und deswegen deswegen kann er auch diesen Gegensatz überhaupt aufbauen, weil er sagt, es war nie intendiert, dass ihr einfach das morden lasst, aber alle Schritte bis dahin sind okay. Also nur ein bisschen töten ist okay. Ein bisschen verletzen ist okay. Und ich finde, dass diese Aussagen, die ergeben schon, ohne dass man es jetzt in den Kontext von der Bergpredigt, und ich sage da gleich noch mehr zu, was der Kontext ist, stellt, ergibt das schon jede Menge Sinn, denn die sind hochbrisant, sie sind hochaktuell. Wir müssen nicht weit gucken, um zu schauen, wie Zorn, Verachtung, Verurteilung dazu führt, dass Menschen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft dehumanisiert werden. Und als Folge vielleicht nicht so ein gutes Leben haben wie wir. Das führt dazu, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Solange man Menschen dehumanisieren kann, indem man sie als Flüchtling bezeichnet oder als Sozialtourist oder als potenziellen Verbrecher, sind sie nicht so viel wert wie ich. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie sterben. Der Flüchtling wird so zu einem Art Sündenbock. Jemand, der zwar von den gleichen Träumen und Wünschen wie ich angetrieben ist und eigentlich mir gleich steht, aber er ist nicht ganz so viel Mensch wie ich, deswegen kann man ihn ertrinken lassen. Seht ihr, wie aktuell das ist? Und ich muss nicht selber den Mord begehen, ich muss nicht selber töten. Das kann ich auch andere machen lassen. Es muss ja auch nicht so radikal sein. Das ist natürlich ein krasse Konfrontation. Aber zum Beispiel gestern, ich steige aus der U-Bahn, Görlitzer Bahnhof, mit meiner kleinen Familie und der Erste, der mir entgegentritt und fast in die Tür rennt, ist ein junger Mann, der mir Drogen verkaufen will. Und ich bin das gewohnt, weil ich jetzt seit 10 Jahren am Görlitzer Park wohne. Aber irgendwie war gestern der Zeitpunkt überschritten und ich habe einfach gesagt, fuck off. Also wir hatten einen kurzen Dialog und meine Antwort war, fuck off. Ein Prozess ist in Gang gekommen, der eine bestimmte Haltung über diese Menschen zuspricht. Und dann ist es vielleicht auch okay, sowas zu sagen. Ich war hinterher erschreckt darüber, aber ich merkte, in mir unbewusst lief so ein ganzer Prozess. Und dann kam das auch sehr leicht von den Lippen. Erste Frage. Gibt es eine Person oder eine Gruppe von Personen in dem Leben, in deinem Leben, auf die du wütend bist? Die du vielleicht sogar verachtest und über die du dein abschließendes Urteil bereits gefällt hast? Gibt es eine Gruppe, gibt es eine Personengruppe, auf die du wütend bist, die du verachtest, über die du dein Urteil bereits gefällt hast? Jesus setzt dir sehr hohe Maßstäbe an, um Beziehungen zu schützen, um Gemeinschaften aufzubauen. Beziehungen sind wichtiger als Gebote. Das Gebot, du sollst nicht morden, ist nicht so wichtig wie alles, was dazu führt, früher anzusetzen. Und seine neuen Maßstäbe sind Teil seiner Vision über das Reich Gottes. Und damit bin ich bei meinem zweiten Gedanken. Das Gesetzes-Mindset, habe ich es mal genannt, gegen das Reich Gottes-Mindset. Gesetzes-Mindset versus Reich Gottes-Mindset. Jesus redet in der Bergpredigt immer wieder und vor allem von der neuen Realität von Gottes Reich, das mit seinem Kommen beginnt. Und ein richtiges Verständnis vom Reich Gottes ist entscheidend, um Jesus und seine Bergpredigt zu verstehen. Es sind nicht einfach losgelöste, weise Worte, die er macht, sondern es geht immer um die Beschreibung von Gottes Reich. Ich habe euch heute ein paar Zitate mitgebracht. Eins davon ist von Lawrence Freeman. Der schreibt in seinem, wie ich finde, fantastischen Buch Jesus, the Teacher Within. Ich habe euch das auf Deutsch und Englisch abgedruckt. Ich lese die deutsche Version. Um Jesus in der klaren Tiefe zu sehen, müssen wir sehen, wie zentral das Reich Gottes für seine Vision der Realität ist. Es, das Reich Gottes, ist kein System der Moral. Das Reich Gottes ist kein Ort, an den wir gehen. Es ist auch keine Belohnung, die wir für gutes Benehmen halten. Das Reich Gottes fordert normale Denkweisen tiefer heraus als die strengsten moralischen Gebote. Es ist eine grundlegende Erfahrung der Realität, so wie sie wirklich ist. Im Reich Gottes zu sein heißt, in Harmonie mit Himmel und Erde zu leben, mit Freund und Feind, mit Körper und Geist. Es verändert die Art, wie du überhaupt leben willst. Es ist im fortwährenden Bewusstsein zu leben. Es heißt, im fortwährenden Bewusstsein zu leben, dass wir unter der Basileia, das ist das griechische Wort für Königreich oder Reich Gottes, geboren sind und sterben werden. Basileia bedeutet nicht Königreich im Sinne eines Ortes, sondern Herrschaft oder Macht. Das Reich Gottes ist Macht im Sinne einer Bindungsbeziehung. Wenn du verliebt bist, ist es nicht so wichtig, wo du bist, sondern bei wem du bist. Im Reich Gottes zu sein bedeutet, dass wir uns selbst in einer Beziehung wissen. Das ist die neue Realität vom Reich Gottes. Es ist die Realität einer Beziehung. Dieser Beziehung zu Gott. Es ist die Realität, wo es nicht mehr um das strikte Halten von Geboten geht, sondern um Beziehung zuerst. Es geht nicht mehr darum, strenger zu sein, moralischer zu sein als alle anderen, sondern um mein Gegenüber als Ebenbild. Es geht nicht mehr darum zu definieren, was drinnen ist und was draußen ist, sondern dass wir alle in diesem Reich Gottes leben dürfen, jetzt schon. Und darum gibt es auch kein Reich Gottes ohne den veränderten Umgang mit Mitmenschen. Wenn ich im Reich Gottes Bewusstsein lebe, dann hat das Auswirkungen auf mein Verhalten. Wenn ich es nicht tue, dann hat es keine Auswirkungen auf mein Verhalten. Und darum setzt er hier so hohe Maßstäbe an. Er will nicht einfach gesetzestreue Nachfolger, er möchte Nachfolger, die Gottes Liebe in diese Welt bringen, die berührt sind davon, die in dieser Dimension vom Reich Gottes leben und handeln danach. Und aus dem Grund kann Jesus auch sagen, dass er die Gebote nicht einfach auslöst, denn die zielen alle darauf ab, sondern er erfüllt sie und er macht es vor am Kreuz. Nächstes Zitat. Donald Crable schreibt: Gott fügt der Alten, wie du mir, so ich dir, Formel eine göttliche Dimension hinzu. Gott tritt in die Gleichung der sozialen Beziehung ein. Gott hat die Initiative ergriffen, indem er uns einen Gefallen getan hat. Gott liebte die Welt so sehr, dass Gott eine menschliche Person wurde. Gott erlöst und rettet uns durch Jesus Christus. Gott handelt zuerst und leitet eine Kettenreaktion ein. Uns wurde gnädig vergeben. Wie zahlen wir zurück? Indem wir Gottes Liebesinitiative mit anderen teilen. In diesem Netzwerk der sozialen Beziehung gibt es drei Akteure. Gott ergreift die Initiative, indem er bedingungslose Liebe wie der törichte Vater, in Klammern im Gleichnis vom verlorenen Sohn, ausdehnt. Wir revanchieren uns und für unsere Verschuldung gegenüber Gott, indem wir die liebevolle Initiative an andere weitergeben. Zuerst definiert Jesus die neuen Maßstäbe von Gottes Reich und siehe da, es sind die alten Maßstäbe. Und dann erfüllt er sie. Wir sehen, dass Gott den Menschen nicht nur in seinem Ebenbild schafft, sondern dass Gott sogar Mensch wird. Das gibt dem Menschen noch mehr Wert. Er wird ihm gleich, um die totale Identifikation mit dem Menschen zu beweisen. Und dazu gehört dann auch, dass Gott sich verwundbar macht, dass er sich ausliefert. Ja, er lässt sich von Menschen dehumanisieren, eigentlich abstrakt, völlig verrückt. Er lässt sich von Menschen sagen, dass er nicht so viel wert ist wie sie. Und er stellt sich an die Seite aller, die dieses Schicksal teilen. Deswegen sagt Jesus auch immer, dass er nicht für die gekommen ist, die alles haben, denen es gut geht, die on top sind, sondern dass er für die gekommen ist, die das gleiche Schicksal haben, was er erleidet. Gott wird zum Ausgestoßenen, zum Unmenschen, er wird zum Racker, er wird zum Narren. Er macht sich verletzlich. Und interessant ist die Reaktion darauf, denn die Pharisäer, die Schriftgelehrten sehen keinen anderen Weg, als Jesus aus dem Weg zu räumen. Das merken sie ziemlich früh, als er diese Dinge sagt. Zu sehr erinnert er sie daran, dass sie die Gesetze nicht halten können und sie wissen nicht genau, wie sie es denn tun könnten. Sie sind sich bewusst, dass sie selbst das Problem sind. Sie schämen sich, sie werden zornig auf Jesus. Er erinnert sie daran. Und weil sie zornig werden, beginnt die Spirale. Sie verachten ihn, weil er so schwach ist, weil er so anders ist als gedacht. Der Messias muss doch stark sein. Und sie fällen ihr Urteil über Jesus. Ist übrigens ganz interessant. Pilatus fällt niemals ein Urteil über Jesus. Jesus wird ohne Urteil verurteilt. Das Urteil hat das Volk gefällt. Aber es gibt nichts, was man Jesus vorwerfen kann. Er ist sozusagen der ultimative Sündenbock, der keine Sünde hat. Zweite Frage. Was ändert sich in der Beziehung zu den Personen, zu dieser Personengruppe, auf die wir zornig sind, die wir verachten, über die wir unser Urteil gefällt haben, wenn wir sie aus der Perspektive von Jesus, vom Reich Gottes betrachten? Ich habe das gerade schon gesagt, wenn wir die Realität von Gottes Reich im Hier und Jetzt ernst nehmen, wird sich unser Handeln automatisch ändern. Und deswegen ist die Bergpredigt auch eine Ethik. Deswegen gibt es hier auch konkrete Handlungsanweisungen. Es gibt kein Reich Gottes ohne Handeln. Aber es ist auch immer ganz klar, dass es eine Konsequenz aus einer veränderten Wahrnehmung ist. Das habe ich schon ein wenig angedeutet. Den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Das ist der dritte Gedanke, die veränderte Wahrnehmung. Darüber wird oft gesprochen, auch hier im Kreuzwerk-Projekt. Aber nirgendwo ist das so wichtig wie für das Verständnis der Bergpredigt. Wenn wir sie mit unserer herkömmlichen Wahrnehmung lesen, dann ist sie, so wie Luther sagt, einfach nur demütigend, macht uns traurig, macht uns verzweifelt. Wenn wir sie aber mit der Wahrnehmung vom Reich Gottes lesen, dann bekommt es eine ganz andere Note. Dann wird plötzlich die Liebe von Gott in den Mittelpunkt gestellt und die Liebe, die wir weitergeben dürfen. Nochmal dieses Zitat von Freeman, er sagt ja hier, das Reich Gottes ist kein System der Moral, es ist kein Ort, an den wir gehen, es ist keine Belohnung. Es fordert unsere Denkweisen tiefer heraus als alle moralischen Gebote. Denn es ist eine grundlegende Erfahrung der Realität, so wie sie wirklich ist. So wie sie wirklich ist. Jesus sagt ja an einer anderen Stelle, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber damit meint er nicht, dass das Reich irgendwann kommt oder in irgendeiner anderen Welt zu finden ist. Nein, Gottes Reich ist etwas, was nicht von dieser Welt ist, weil es unsere Wahrnehmung verändert, weil es sehr leicht zu übersehen ist, wenn wir mit herkömmlichen Augen darauf schauen. Aber es trägt eine ungeheure Kraft in sich. Ja, vor 2 Wochen haben wir viel darüber gehört, über diese ganzen Beispiele mit dem Säen, Ausstreuen von Saat. Das Reich Gottes ist am Ende überall dort, wo Menschen andere Menschen lieben. Wo mein Gegenüber einen Wert hat. So wertvoll ist wie ich, vielleicht wertvoller in der Betrachtung. Das Reich Gottes ist in all den kleinen und großen Handlungen von selbstloser Liebe. Da ist es zu sehen. Das Reich Gottes ist dort, wo der Kreislauf von wie du mir, so ich dir durchbrochen wird und stattdessen Vergebung gelebt wird. Es ist dort, wo, und jetzt nochmal das Beispiel von Jesus zu nehmen, wo ich anstatt vor Gericht zu gehen, noch versuche auf dem Weg zum Gericht das Problem zu klären. In Liebe. Aber selbst wenn ich vor Gericht lande, mit meinem Gegner so umgehe, dass er das Ebenbild Gottes bleibt. Wie würden Gerichtsprozesse aussehen, wo das als Regel gilt? Dritte Frage. Wo ist das Reich Gottes in meinem Leben und im Leben von anderen bereits sichtbar? Ihr merkt, das ist keine Frage, die man in 10 Sekunden beantworten kann. Jesus und sein Lernen und Handeln sind auch heute unser Weg zu Gott und zu einer besseren Welt. Und damit bin ich beim 4. und letzten These. Jesus ist der Weg. Er ist nicht einfach ein Wanderprediger mit ein paar revolutionären Gedanken zu Gesellschaftssystem, zu Liebe. Nein, er verkörpert und er lehrt eine Weisheit, die von Gott selbst stammt. Aber er ist noch viel mehr als ein Weisheitslehrer, er ist der Weg zu Gott selbst. Letztes Zitat. Dallas Willard schreibt, Jesus wusste, dass wir das Gesetz nicht einhalten können, indem wir versuchen, das Gesetz einzuhalten. Um das Gesetz zu halten, muss man auf etwas anderes, auf das Mehr zielen. Man muss versuchen, die Art von Person zu werden, von der die Taten des Gesetzes auf natürliche Weise ausgehen. Der Apfelbaum produziert natürlich und leicht Äpfel wegen seiner inneren Natur. Das ist das Wichtigste, an das wir uns erinnern müssen, wenn wir Jesus' Bild vom Reich Gottes Herzen verstehen wollen, das er uns in der Bergpredigt gegeben hat. Wir können diese Äpfel, diese Früchte des Geistes, wie Paulus sie nennt, nicht selber produzieren, sondern die fließen heraus aus unserer Beziehung zu Jesus Christus, aus unserer Beziehung zu dem, der der Weg ist, der den Weg selber gegangen ist. In Jesus verwurzelt zu sein bedeutet, dass meine Wahrnehmung sich verändert. Auch da spielt die Wahrnehmung eine Rolle. Es bedeutet, dass er Realität wird für mich, jetzt und hier. Zwischen uns und Jesus steht lediglich die Lüge und Illusion, dass wir nicht zu ihm kommen können, dass wir von ihm getrennt sind, dass wir nicht gut genug sind, dass wir noch ein paar Dinge tun müssen, ihm zu begegnen. Das ist das Einzige, was zwischen uns und ihm steht. Und egal, ob es am Gottesdienst am Sonntag ist, heute oder wann auch immer du Zeiten hast, wo du dich daran erinnerst, es ist wichtig, dass wir diese Orte der Erinnerung daran haben. Das ist die Essenz des Glaubens. Wenn diese Beziehung nicht da ist, dann können wir uns den Rest sparen. Es macht keinen Sinn, Taten zu tun, die nicht aus dieser Liebe, aus dieser Beziehung kommen. Denn dann wird es einfach nur furchtbar. Letzte Frage. Wo und wie begegnest du diesem Jesus? Wie erlebst du diese Beziehung? Wo und wie begegnest du diesem Jesus und wie erlebst du diese Beziehung? Amen.